Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus, Vers 6. Von der falschen und der rechten Sorge. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben und auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen.
Vielen Dank. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen allen zusammen. Ich stehe nicht so oft hier vorne, sorry, wenn die Stimme zwischendurch ein bisschen nachlässt. Vor allen Dingen heute habe ich noch nicht mal ein Mikro, wo ich mich festhalten kann. Genau, wir haben sowohl im Anspiel als auch in der Lesung so ein bisschen vielleicht raushören können, es geht um Prioritäten, also oder um sich Sorgen machen, oder ja, so im weitesten Sinne. Und vielleicht so ein bisschen vorab, wie wir überhaupt zu dieser Stelle gekommen sind. Wir waren am Anfang ein Team von drei Leuten, die sich getroffen haben und überlegt haben, okay, was für eine Andacht machen wir. Wir haben uns das erste Mal getroffen und haben so zusammengetragen und da war alles andere als diese Bibelstelle dabei. Jeder hatte so seine Ideen. Beim nächsten Mal haben wir uns wieder getroffen, da war jeder nicht mehr so begeistert von seinen Ideen. Wir hatten keine Ahnung, was passieren soll. Und irgendwie ist es schwer nachvollziehbar, aber leicht zu verstehen, dass es Gott war, war uns allen klar, wir sind super busy gerade mit der Uni. Die Klausurphase steht jetzt bald an, so es gibt viel zu lernen. Es gibt viel Grund, sich Sorgen zu machen. Und irgendwie sind wir auf diese Stelle gekommen, die einfach ziemlich deutlich ist. Und wenn man die Stelle jetzt gelesen hat, dann würde man denken, okay, was kann man da noch mehr dazu sagen? Ich werde auch nicht viel mehr dazu sagen, so vielleicht vorneweg. Genau, vielleicht diejenigen, die eine Bibel dabei haben, das wäre super. Ich habe leider ein bisschen verschlafen, das hier vorne mit dabei zu haben. Ja, so wir gehen so Stück für Stück ein bisschen durch und dann versuchen wir die Kernaussage oder die Kernaussage dieser Textstelle zu verstehen. Und letztendlich werden es zwei Kernaussagen und wenn ihr über den Weg der Predigt zwischendurch mal abschaltet, ist nicht schlimm, am Ende kommen diese zwei Punkte, wenn ihr die mitnehmt, das wäre super. genau, okay, wir fangen einfach direkt an und zwar Vers 19 bis 24. Ich würde das noch einmal vorlesen. Also genau, Vers 19 bis 24, das ist so der erste Abschnitt und davon lesen wir erstmal nur bis 21. Da steht, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Ich denke, diese Aussage ist relativ logisch oder leicht zu verstehen, was damit gemeint ist. Wir alle haben oder wissen, wenn man sagt, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Jeder hat sicherlich schon mal oder hat gerade vielleicht einen Schatz, wo er weiß, okay, ja, da denke ich häufig dran. Ja? Und das ist sehr individuell. Jeder wird so seinen eigenen Schatz kennen. Und wir wissen, dass da das Herz dran hängt. So, wenn Jesus über das Himmelreich spricht, dann ist es mehr als logisch, dass er sagt, der Schatz im Himmel, dann ist auch dein Herz im Himmel. Genau, so, das ist so vielleicht dazu. Wir lesen einfach einmal ein Stück weiter in Vers 22 bis 23. Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Ist aber dein Auge ein Schalk, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, finster ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Ich muss sagen, ich habe diese paar Verse häufig gelesen. Es ist mir nicht so schnell erschlossen, was damit gemeint sein kann. Aber grundsätzlich, wenn wir überlegen, wenn wir an ein Auge denken, dann hat es was mit Sehen zu tun. Und in diesen zwei Versen wird sowohl von einem Auge gesprochen, das okay ist, und ein Auge, das krank ist. Ich denke, da können wir alle, wenn ihr nochmal nachlest oder so, können das nachvollziehen. Und wir sehen, dass das Auge, das okay ist, das ist einfältig, also das ist fokussiert sozusagen, und das andere ist ein Schalk. In anderen Übersetzungen steht verdorben, hat mehr als nur eine Ausrichtung. Und an dieser Stelle meint Jesus einfach nur die Ausrichtung auf Jesus. Wenn du ganz auf Jesus ausgerichtet bist, dann ist auch dein Leib. Letztendlich lesen wir ja auch von der Konsequenz, wenn dein Auge okay ist, dann ist auch der ganze Leib Licht, dann ist dein Leib in Ordnung. Wenn nicht, dann ist dein Leib Finsternis, selbst wenn du denkst, das wäre vielleicht Licht. So eine Ausrichtung auf Jesus ist auch hier wieder wichtig. Wir hatten gerade eben das mit dem Schätze im Himmel. Und jetzt eine Ausrichtung auf Jesus ist wichtig. So, wir arbeiten so langsam vor. Im Vers 24 wird dann so zusammengefasst, was in diesem Abschnitt, worum es im Wesentlichen geht. Und da steht, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, vielleicht kurz vorweg, ich denke, die meisten wissen vielleicht, was man damit anfangen kann. Es ist ein aramäisches oder griechisches Wort, habe ich so gegoogelt, und bedeutet Besitz, habe oder materielles Interesse. So übersetzt würde es heißen, du kannst nicht Gott dienen und deinem materiellen Interesse. Und wenn wir vorher überlegen, okay, wenn dein Schatz im Himmel ist, dann ist auch dein Interesse im Himmel. Dann ist dein Herz im Himmel. Und wenn dein Schatz auf Erden ist, bei materiellen Gütern, dann lesen wir hier, dann kannst du nicht Gott dienen. Du kannst nicht Gott dienen und deinem materiellen Interesse. So eine sehr radikale, sehr direkte Aussage von Jesus, was vielleicht nicht immer angenehm ist, aber ich denke, an dieser Stelle einfach angebracht, weil Jesus das selber sagt. So, Jesus sagt, entweder du folgst mir nach oder du folgst mir nicht nach. Genau, und dann geht es aber weiter und Jesus wird ein bisschen spezifischer. Und das war eigentlich die Bibelstelle, die wir uns so ausgesucht haben. Aber sie wird eingeleitet mit einem Darum. Und wenn ein Darum da steht, wäre es ja schade, das, was vorher geschrieben ist, nicht noch ein bisschen zu erklären. Also Vers 25 bis 27. Vielleicht kurz der Abschnitt, also wir werden relativ schnell fertig, wie ihr wahrscheinlich merkt heute. Bis 34, in diesem letzten Abschnitt, wird, so wie ich nachgezählt habe, fünfmal das Wort Sorgen erwähnt. Ja? Wir haben Prioritäten, Sorgen schon vorhin gehabt, sowohl im Anspiel als auch als Michael das nochmal vorgelesen hatte. Also das ist etwas, was häufig dann hängen bleibt und auch bei mir, als ich es erstmal durchgelesen habe. So, was häufig wiederholt wird, das hat auch eine gewisse Wertigkeit. Und wenn Jesus das hier häufig wiederholt, dann möchte er damit etwas ausdrücken. Und auch hier wieder ist es so aufgebaut und am Ende kommen wir dann wieder zur Kernaussage. So, wir fangen einfach an, Vers 25 bis 27 noch einmal. Ich lese es noch einmal vor. Darum sage ich euch, sorgt nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Wer ist aber unter euch, der mit seinem Sorgen seiner Länge, also Lebenslänge, eine Elle zusetzen könnte? Klare Aussage von Jesus, wir machen uns anscheinend Sorgen. Wenn er fragt oder uns so sagt, ihr sollt euch keine Sorgen machen, dann erwartet er oder dann vermutet er sozusagen Sorgen in unserem Leben. Und ich denke, da kann jeder ein Liedchen von singen, dass wir uns viele Sorgen machen. Aber gleichzeitig im nächsten Vers sagt er, ich sorge für meine Schöpfung. Schaut euch um, was sagt er hier, die Vögel an, ja? Die kümmern sich auch nicht drum, was im Winter passiert. Ich meine, Biologen würden vielleicht so Ausnahmen erkennen oder so, aber grundsätzlich, ich denke, das Bild ist deutlich. Gott sorgt für seine Schöpfung. Und wir versuchen immer wieder, wenn ich jetzt so richtig mir Mühe gebe und morgens versuche aufzustehen und dann viel zu lernen, also in meinem Fall jetzt, und dann versuche ich den Test richtig gut zu schreiben. Und ich muss sagen, das ist bis jetzt nicht oft gut gegangen. Irgendwie stimmen da die Verhältnisse nicht ganz. Gleichzeitig sagt, oder direkt danach im Vers 27, gibt Jesus so einen Anstoß, warum eigentlich? Warum sollen wir uns keine Sorgen machen? Da sagt er, wer ist unter euch, der mit seinem Sorgen seiner Länge eine Elle zusetzen könnte? Wir wissen alle, dass wir sterben müssen. Und wir wissen alle, dass es irgendwann vergänglich ist. Und trotzdem machen wir uns Sorgen. Und wir wissen auch, dass Jesus unvergänglich ist. Oder wir Christen glauben daran. Und trotz allem machen wir uns Sorgen und denken nicht so ganz daran. Aber was uns Jesus hier in den Hinterkopf, denke ich, rufen möchte, ist, Gott hat so das größere Bild im Blick. Und wir sehen vielleicht manchmal kurz, aber Gott weiß einfach um viel mehr, als wir es uns vorstellen können. Vers 28 bis 30 ist im Prinzip nochmal eine Wiederholung. Wir gehen das auch nochmal kurz durch. Und warum sorgt ihr für die Kleidung? Schaut die Lilien im Feld, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht ab und spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Vers 30 passt auch noch dazu. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass es heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, soll er das nicht vielmehr euch tun, o ihr Kleingläubigen? Wir sehen im Prinzip genau den gleichen Aufbau noch einmal, also eine Wiederholung, er legt einen Schwerpunkt auf das, dass wir verstehen, wir machen uns Sorgen, aber es macht keinen Sinn. Wir machen uns Sorgen um Kleidung und wir schauen die Lilien an und Jesus sagt, selbst Salomo war nicht so gekleidet wie die Lilien, so gut wie ich sie versorge. Wir können nicht so gut für uns sorgen, wie Gott für seine Schöpfung sorgen kann. So die Aussage dahinter. Und Vers 30 schon wieder ein Wink mit dem Zaunfall, das Gras wird verdorren und ihr werdet sterben, aber ich sorge für euch, ich habe das größere Bild im Blick. Und im letzten Abschnitt kommt es drauf, ja, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Okay, wir sollen uns keine Sorgen machen, aber was sollen wir letztendlich machen? Und Vers 31 bis 34 steht dann, Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach all dem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles braucht. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorgt euch nicht für den anderen Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Fängt auch wieder ähnlich an und sagt, ihr sollt euch keine oder darum sollt ihr euch nicht Sorgen machen und überlegen, okay, was werden wir morgen essen, was werden wir morgen trinken? Das sagt er, machen die Heiden. Aber meine Kinder, wir als Christen, haben einen Gott, der für uns sorgt. Und ich denke, man kann es leicht missverstehen mit, ich mache mir keine Sorgen um nichts, es wird schon alles gut werden und so, sondern wir als Christen glauben an Gott und haben darin einen festen Halt. Und es ist nicht eine Faulheit oder so zu sagen, ich kümmere mich nicht drum. Ich denke, da ist schon eine Differenz und ich hoffe, das ist so halbwegs klar geworden hiermit. Vers 33 ist so die Kernaussage, so jetzt wäre so aufwachen angebracht. Trachte am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Also wenn wir nach Gottes Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, wird uns alles andere zufallen. Dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. So, wir sollen nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Ja, wenn ich das jetzt jemandem sage, dann sagt er, ja, Gottes Reich, seine Gerechtigkeit, gut. Ja. Ne? Aber was heißt das letztendlich? Und was heißt das im Blick auf die Bibel? Wenn wir die Bibel lesen und von Gottes Reich lesen, generell, dann sehen wir vielleicht Juden, die gehofft haben, dass der Messias auf die Erde kommen würde. Wir sehen in der Offenbarung das Reich, wo Jesus regieren wird. Tausendjähriges Reich ist einigen Leuten vielleicht noch ein Begriff. Aber all diese Sachen haben eins gemeinsam. An diesem Platz regiert Gott. So, Gottes Reich ist der Ort, an dem Gott regiert. Wenn es heißt, trachte zuerst nach Gottes Reich, dann trachte zuerst nach dem Ort, an dem Gott regiert. So, die Frage ist, wo ist jetzt der Ort in dir oder hier auf der Erde? Wonach sollen wir trachten? Wo sollen wir aufpassen? Im Neuen Testament wird es, ich weiß nicht wie oft, aber relativ häufig erwähnt, oder ja, schon sehr häufig erwähnt, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, dass Gott in uns lebt. Dass wir letztendlich mit der Wiedergeburt seinen Geist bekommen. So, Gott lebt in uns. Sein Reich ist in uns letztendlich. So, wenn wir diese Aussage in diesen Spiegel von diesen generellen Aussagen des Neuen Testamentes stellen, dann können wir sehen, Gott ist in uns und wir sollen nach seinem Reich trachten. Das heißt, wir sollen schauen, dass Gott in meinem Leben, also in eurem Leben, kümmere dich darum, dass Gott in deinem oder in meinem Leben regiert. Das heißt letztendlich, sorg dich um Gottes Reich. Sicherlich gibt es vielleicht andere Auslegungen, aber ich denke, diese macht absolut Sinn. Das ist das eine und zum anderen und nach seiner Gerechtigkeit. Also wir sollen nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Von Gerechtigkeit wird im Neuen Testament viel gesprochen, zum einen in Römer 5. Und da steht halt drin, dass wir von Gott gerecht gesprochen sind. Und ich würde gerne noch eine andere Stelle vorlesen in Philipper 1, Vers 9. Da wird es auch ein bisschen klar dann noch. 9 und dann bis 11. Und darum bete ich, also Paulus spricht hier an die Philipper, und darum bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr reich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Also letztendlich eine Aussage oder eine Forderung von Paulus an die Gemeinde in Philippa, dass die Früchte der Gerechtigkeit letztendlich sichtbar in dieser Gemeinde sind. Wenn wir von Früchten sprechen, dann meinen wir letztendlich, dass wir an einem Menschen sehen, dass er gerecht gesprochen ist. Wir sehen an einem Christen, dass er sich verändert, dass Gott ihn verändert letztendlich. Und das ist so ein bisschen der Spiegel, wenn wir das in unserem Leben sehen oder wenn wir hören, dass Leute das über mich letztendlich sagen, dann kann ich damit zumindest in diesem einen Punkt Aufschluss ziehen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und gute Werke retten dich nicht, keine Frage, aber sie sind ein Wegweiser, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und wenn es hier heißt, trachte nach seiner Gerechtigkeit, dann schau nach, dass es bei dir im Leben sichtbar ist. Genau, ich hoffe, das war so halbwegs verständlich. So, vielleicht ganz kurz zum Schluss die zwei Punkte noch einmal wiederholen. Im ersten Abschnitt bis Vers 25 oder 24 haben wir gesehen, entweder ganz oder gar nicht. Ich kann nicht Gott dienen und meinen eigenen Interessen. Und hinterher ist es nochmal ausgeführt. Wenn ich mir Sorgen um meine eigenen Interessen mache, dann stimmt irgendetwas nicht, weil Gott sorgt für mich. Und anstelle dessen sollen wir vielmehr hingehen und sagen, kümmere dich darum, dass Gott in deinem Leben oder in meinem Leben regiert. Genau, ich hoffe, das war so halbwegs klar. Der Michael würde noch mit uns beten jetzt und dann, genau.
Auf unser Gebet wird dann ein Lied folgen. Okay, ich wollte nur ankündigen. Also es folgt jetzt ein Gebet. Also wer aufstehen möchte, gerne aufstehen. Liebe Schwestern und Brüder, der Heilige Geist erfüllt uns tagtäglich mit dem Glauben, der Hoffnung und der Liebe. Erfüllt von diesem Geiste, lasst uns nun zu unserem Gott, unserem allmächtigen Vater, beten. Für so viele Menschen, die sich solidarisch zeigen für andere, die für sie da sind und hoffen auf Gottes Barmherzigkeit. Wir beten für all jene Frauen und Männer, die Grenzen überwinden, zwischen Nationen, zwischen Religionen, zwischen Reich und Arm, zwischen Jung und Alt, und die hoffen auf Gottes sanfte Macht, die befreit und zusammenführt. Wir beten für die ganze Welt und für alle Menschen, besonders für jene, die unter Krieg und Not zu leiden haben. Lass sie einander achten und von ganzem Herzen den Frieden suchen. Herr, du bist bei uns und begleitest uns. Du hörst auf unsere Bitten und auf unseren Dank für das Leben, das du schenkst heute und morgen und in deine Ewigkeit. Amen.